Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt. Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Roderick C. Meredith. Wir sind hier, um uns darauf vorzubereiten, diese verwirrte Welt zu regieren. Herr Armstrong sagte oft, es gibt zwei Gründe, warum wir heute berufen sind. Denn wir könnten genauso gut später berufen werden, also im Millennium oder in einer späteren Zeit, wenn es nur eine Frage des persönlichen Heils wäre. Unsere persönliche Erlösung könnten wir auch zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. Aber wir werden hauptsächlich deswegen heute berufen, damit wir diese Botschaft in aller Welt verkündigen können, die Botschaft vom Reich Gottes und der kommenden Regierung Gottes. Und wir werden auch heute berufen, weil wir uns darauf vorbereiten sollen, zu regieren. Wir sollen Könige und Priester werden. Und Sie alle wissen das. Wir sind jetzt in einem Vorbereitungsprogramm. Und die Kirche soll uns darüber belehren. Über die richtige Form der Regierung, darüber, wie wir vorbereitet werden als König und Priester und worum es bei all diesem geht. Die meisten kennen diese Schriftstellen bereits, aber lassen Sie uns ein paar wichtige Schlüsselstellen wiederholen. Zum Beispiel Offenbarung 2, Offenbarung 2, Kapitel 26. Hier spricht Christus in der ersten Person. Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und ich habe mich schon öfters gefragt, warum muss Gott mit eisernem Stabe regieren? Aber wenn Sie an diese wilden Leute denken in Afrika und an anderen Orten, Wilde, die sich Menschen nennen, die aber mehr wie Tiere handeln, die andere Menschen töten und foltern, massenweise Frauen vergewaltigen, dann ist es kein Wunder, warum Christus in Macht zurückkommen muss. Das Einzige, worauf diese Menschen hören werden, ist eine stärkere, überwältigende Macht. Das ist alles, worauf diese Menschen hören werden. Sie werden nichts anderes beachten. Sie werden aber auf eine überwältigende Macht hören. Und deshalb muss Gott sie mit einem eisernen Stab regieren. Wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Christus wird also genau diese Aufgabe erhalten. Er ist der König aller Könige und wir werden ihm in wenigen Jahren dabei assistieren. Das ist sehr real. Wir nähern uns schnell dieser Zeit und müssen uns bereit machen, müssen verstehen. Und in Offenbarung 5, Vers 10, Offenbarung 5, Vers 10, dort lesen wir das Lied der Heiligen. Du bist würdig zu nehmen das Buch. Hier wird gezeigt, dass die Heiligen dieses Lied singen. Und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet, hier spricht es natürlich von Christus, und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden, nicht im Himmel, sondern auf dieser Erde. Wir bereiten uns auf diese Herrschaft vor und werden natürlich Könige und Priester sein. Wir sollen die Welt regieren und sollen sie mit eisernem Stabe regieren unter Jesus Christus, soweit es notwendig ist. Sollen sie natürlich in Liebe belehren, sobald sie beginnen, darauf zu reagieren, denn wir sollen auch Lehrer sein. Wir müssen uns also darauf vorbereiten, diese Dinge zu tun und sie auf Gottes Weise zu tun. Die meisten von Ihnen wissen das, Geschwister, und wir können nicht jeden Aspekt des Evangeliums in einer Predigt wiederholen, aber Gott erschuf den Menschen nach seinem Bilde. Er sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, und sie sollen herrschen. Wir sind nach dem Bilde Gottes erschaffen, um wie Gott zu sein. Gott baut eine Familie auf. Er will, dass wir Teil seiner herrschenden Familie werden, als Teil seines Reichs. Und das ist eine höhere Ebene der Existenz. Wie wir schon früher einmal gesagt haben, es gibt das Mineralreich, das Pflanzenreich, die Dinge, die wachsen, das Tierreich, das Menschenreich, das geistliche Reich der Engel. Und über allen Reichen, über allen Ebenen der Existenz, haben wir das Reich Gottes. Diese Ebene der Existenz. Und wir können in dieses Reich hineingeboren werden. Das ist unser höchstes Ziel. Das ist aber auch gleichzeitig eine Familie, die Familie Gottes. Wir lesen über die Familie Abrahams. Abraham hatte Isaak, Isaak hatte Jakob und Jakob hatte 12 Söhne. Und diese wurden die Kinder Israel genannt. Heute sind dies hunderte von Millionen Menschen. Es sind die Kinder Israel, die Kinder eines Mannes. Ein Mann ist zu einer großen Familie gewachsen und das ist auch, was Gott heute tut. Und wenn Gottes Familie die ganze Welt regieren soll, dann kann Gott nicht zulassen, dass einige satanische Wesen darin herumlaufen. Denn gute, funktionierende Familien müssen organisiert sein. Und jedes gute Reich muss organisiert sein. Und die Mitglieder müssen loyal sein. Wir haben oft den Begriff Team gebraucht. Und Gott bereitet ein Team vor. Er will, dass wir zusammenarbeiten. Wenn der Team-Captain sagt, tu dies und jenes, dann diskutieren die Spieler nicht darüber. Kein erfolgreiches Team tut so etwas. Ich sage nicht, dass das nie geschieht, aber es geschieht fast nie. Man hat den Trainer und den Eigentümer und den Manager. So ist im Grunde Gott der Eigentümer und Christus der Manager. Und der Team-Captain vor Ort sagt, was gespielt werden muss. Und wenn der Team-Captain sagt, wir spielen das Taktik K29 und ich habe in einem Fußballteam gespielt, in Athen der Highschool war, dann kennt man auswendig, was K29 bedeutet. Man muss sich auf bestimmte Weise positionieren, dann den Ball in Empfang nehmen und einen gewissen Spielzug durchführen. Und wenn einer der Beteiligten nicht seinen Anteil tut, dann funktioniert die Taktik nicht. K29, damit bin ich nicht einverstanden. Lasst uns eine Abstimmung darüber haben. Lasst uns ein Komitee gründen. Nein, auf diese Weise würde man jedes einzelne Spiel verlieren. Wenn es heißt K29, dann erfüllt jeder seinen Auftrag. Und das ist es, was Gott will. Wenn Sie sich einmal bewiesen haben, dass Gott existiert und dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn Sie sich einmal bewiesen haben, wo Gott wirkt und wo Gottes wahre Kirche ist, wenn dann der Team-Captain sagt, Taktik K29, dann sagen alle anderen, ja, K29. Aber natürlich, wenn K29 bedeutet, wir sollen Gott nicht gehorchen, wie Herr Tkach einmal sagte, K29, schaffen wir den Sabbat ab, schaffen wir die heiligen Tage ab, oder spielen wir auf das andere Tor, dann könnte es einige Rebellen im Team geben. Aber wenn sich K29 innerhalb der Richtlinien befindet und K29 mit der Bibel übereinstimmt, nicht, dass jeder jeden einzelnen Schritt nochmal richten muss, aber wenn K29 absolut unbiblisch ist, dann sollten Sie nicht gehorchen. Aber andernfalls sollten Sie besser gehorchen. Seien Sie Teil des Teams, um den Auftrag zu erfüllen. Und es ist ein riesiger Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Gemeinsam, über die nächsten paar Jahre. Gott will also eine organisierte Familie, ein organisiertes Team, das treu zu ihm steht. In früheren Zeiten hat er Engelwesen dafür gebraucht, um manche Aufträge zu erfüllen, wie wir im Alten Testament lesen können. Schauen wir zuerst in Jesaja 14. Und Jesaja 14 ist vielen langjährigen Mitgliedern gut bekannt. Jesaja 14, und wir wissen, hier spricht es über Satan, den Teufel, oder Luzifer, den hellen Morgenstern, den großen Supererzengel, wie Herr Armstrong ihn einmal nannte, einen Cherub. Jesaja 14 und Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und mein Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Und denken Sie darüber nach, was hier gesagt wird. Gott sagt, der du alle Völker niederschlugst. Du hast Spaltung hervorgerufen, Verwirrungen, verletzte Gefühle. Und Luzifer sagt, ich bin genauso gut wie du, Gott. Ich kann das entscheiden, wir können darüber diskutieren, aber ich muss nicht tun, was du sagst. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Doch Gott sagt, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube. Das war also Luzifer, der Lichtbringer, dessen Name zu Satan verändert wurde. Und Satan bedeutet Widersacher, weil er diese Einstellung der Rebellion und des Wettbewerbs hatte. Ich bin genauso gut wie du, wir können zusammen entscheiden, all diese Dinge. Gott möchte so etwas nicht. Er möchte so etwas nicht in seinem Reich haben. Und er kann es auch nicht in seinem Reich dulden. Denn dadurch würden die Menschen für alle Ewigkeit leiden müssen. Satan war untreu und stellte sich gleich mit Gott. Und Satan gibt diesen Geist des Wettbewerbs und der Eitelkeit und der Rebellion in die Menschen. Das führt natürlich zu Kriegen, Leiden und den Hungersnöten in vielen Nationen. Vor einigen Jahren habe ich die Gebiete in Sambia und Simbabwe in Rhodesien besucht und die Menschen waren gut genährt und glücklich, wie wir etwa heute hier sind. Und alles war in Ordnung. Es gab genug Essen für alle. Ich hatte die Zeitung dort gelesen und ich hatte mit Menschen gesprochen und Herr McNair und ich hatten viele Menschen dort getauft. Unter anderem auch tauften wir den ersten Schwarzafrikaner. Aber dann rebellierte das Volk gegen die britische Regierung. Und sie dachten, sie hätten dann mehr Freiheit. Aber jetzt regieren Tyrannen über sie und sie hungern. Diese Gegend war einmal der Brotkorb Afrikas und jetzt hungern sie zu Tode, weil Tyrannen über sie regieren, die sie unterdrücken und hungern lassen. Und das geschieht in vielen Bereichen der Welt, wegen falscher Regierungen. Das Land hat sich nicht verändert. Es gab keine massiven Dürren dort. Es gab nur eine falsche Regierung. Gott will also Einheit, Treue und Frieden. In Epheser Kapitel 4, schlagen Sie bitte Epheser Kapitel 4 auf. Dort lesen wir in Epheser Kapitel 4 und Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn. Paulus befand sich hier unter Hausarrest in einem gemieteten Haus mit eisernen Stäben an den Fenstern und seine Füße waren in eisernen Ketten gebunden. Er war ein politischer Gefangener und wurde von einem römischen Soldaten mit Speer bewacht. Er musste viele Situationen wie diese durchleiden. Und er sagte, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir müssen also Einigkeit haben. Gott hasst Spaltungen. Spaltungen würden Menschen zerstören. Spaltungen würden auch Gottes Reich zerstören, wenn er zuließe, dass diese weitergehen. Die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Es gibt einen Leib und einen Geist, also einen Grundansatz für alles, geleitet durch den einen Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube. Wir denken hier an den katholischen Glauben, den jüdischen Glauben. Es geht hier nicht um den Glauben, den man hat, um geheilt zu werden, sondern es geht hier um Glaubensgrundsätze. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle in allen. Dieser eine Geist sollte uns dazu führen, dass wir alle eines Sinnes sind, dass wir alle den gleichen Ansatz haben, wenn wir wirklich denselben Geist haben. Vers 11, hier spricht es über Christus, und er hat einige als Apostel eingesetzt, und die meisten von uns glauben, dass Herr Armstrong ein Apostel gewesen ist, aufgrund der Früchte. Gott hat ihn gebraucht, um ein ganz neues Kirchenzeitalter einzuläuten, trotz menschlicher Schwächen. Und Herr Apatin und ich sind die Wichtigsten, die sich noch daran erinnern. Er hatte menschliche Schwächen. Wir wissen das und könnten Ihnen darüber berichten. Nichts Schreckliches, aber er war einfach Mensch, mit menschlichen Schwächen. Aber aufgrund der Früchte dessen, was er getan hat, sieht man, dass er ein Apostel war. Und weiter, einige als Propheten, die inspiriert predigen und schreiben, einige als Evangelisten. Einige wurden als Evangelisten ordiniert. Und auch heute werden manche als Evangelisten ordiniert in Gottes Kirche. Einige als Hirten und Lehrer. Hirten wären also die Pastoren, die in den Gemeinden predigen, und andere dann die Lehrer, die zum Beispiel örtliche Älteste sind und in der Gemeinde lehren. Und wozu? Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden. Zugerüstet zum Werk des Dienstes. Und das bedeutet natürlich, diese Botschaft in alle Welt zu verkündigen. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit, jetzt ist wieder Einheit des Glaubens. Wir sollen grundsätzlich denselben Glauben an Gott haben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann. Und vollendet heißt nicht perfekt im modernen Sinne, Vollkommenheit, aber die Vollendung. Zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Wir wachsen in dieser Hinsicht, haben diese Vollendung nicht sofort, sondern wachsen über Jahrzehnte bis zum vollen Maß der Fülle Christi. Und vielleicht erreichen wir die Fülle nicht bis zur Wiederauferstehung, aber dies ist dennoch unser Ziel. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen. Und einer der drei wesentlichsten Gründe für Traurigkeit in meinem Leben, und ich habe Ihnen über manche dieser Ereignisse schon berichtet, aber ich will jetzt nicht die ersten beiden erwähnen, sondern nur den dritten Grund. Und es war die Tatsache, dass viele meiner Studenten, die später auch Prediger wurden, und andere, die Kirchenmitglieder wurden, dass Dutzende von Predigern, die ich persönlich mit ausgebildet habe, und ich habe mehr Prediger ausgebildet, direkt, persönlich, als jeder andere hier, weil ich in Bibelklassen unterrichtet habe. Und sie wussten alle, was ich lehre. Und ich habe in der Vergangenheit nichts anderes gelehrt. Herr Tom Turner und Herr Radlesson waren in meiner Klasse, können das bestätigen. Sie wissen es. Aber diese Leute wandten sich ab. Manche begannen eigene Splittergruppen zu gründen und begannen unter völlig falschen Grundvoraussetzungen. Sie rebellierten gegen Herr Armstrong und andere verließen die Kirche komplett. Prediger und Mitglieder, tausende von Menschen, die viele von uns mit unterrichtet haben. Aber Gott warnt davor, dass Menschen von jedem Wind einer Lehre umhergetrieben werden. Durch trügerisches Spiel von Menschen, mit denen sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ja, Christus ist das Haupt. Und wir müssen das sehr tiefgründig verstehen und auch respektieren. Mehr als manche diesen Respekt im Moment aufbringen. Denn das würde zu Einheit führen. Gehen wir zurück zu Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, hier hat Paulus einen sehr langen Satz gesprochen. Und Petrus bestätigte, dass manche Dinge schwierig zu verstehen sind bei Paulus. Hier ist ein halbes Kapitel nur ein Satz lang. So gehen wir also mitten in den Satz in Vers 19, in Epheser 1, Vers 19. Und hier spricht Paulus von der Herrlichkeit und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Christus wurde über alles eingesetzt. Und alles hat er unter seine, Christi, Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Christus ist also das Oberhaupt über alle Phasen der Kirche. Er ist das Oberhaupt der Kirchenverwaltung, der Medienarbeit, das Oberhaupt der Finanzverwaltung und das Oberhaupt jeder Abteilung, die Sie nennen möchten. Das Sommerprogramm, die Jugendprogramme, über alles. Er leitet das alles. Leitet er es vollkommen? Ja, er leitet es vollkommen. Aber die Menschen reagieren nicht immer auf vollkommene Weise darauf. Und es werden immer Fehler gemacht werden, solange wir Menschen sind. Aber Christus wird nicht zulassen, dass seine Gemeinde völlig vom Weg abkommt. Und das habe ich schon mal erklärt und ich möchte mich nicht deswegen rühmen, denn ich habe mich selbst einmal verwirrt gefühlt, als wir zuerst mit der Global Church of God angefangen haben. Und Herr Davis mag sich daran erinnern, vielleicht auch Herr Apatian, wie ich manchmal umhergelaufen bin und mich gefragt habe, wie die Kirche die Mutter von uns allen ist. So hatte ich mich gefragt, wie kann es sein, wenn die Kirche doch die Mutter von uns allen ist, wie kann es dann sein, dass plötzlich alle in verschiedene Richtungen gehen? Aber wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich sagen, nein. Herr Armstrong sagte deutlich, folgen Sie nicht Garner Ted Armstrong, denn er ist ein Rebell, folgen Sie nicht ihm. Und Flurry hat auf eigenen Wegen angefangen und verrückte Dinge gelehrt, die von Anfang an keine Bedeutung gehabt haben. Wie zum Beispiel, dass Herr Tekatsch der Mann der Sünde sei. Und nachdem dieser gestorben war, dachte er plötzlich, dass sein Sohn Joe Jr. der Mann der Sünde sein solle. Und er setzte viele Daten fest. Aber was tat Gott, wenn die Menschen gesucht haben? Und beobachtet und gewartet haben und gebetet haben, Gott hat die Global Church of God ins Leben gerufen, in einem Zeitraum von nur 8 oder 10 Wochen, nachdem diese Gott-ist-Broschüre erschienen war und man Zeit hatte, sie zu lesen. Sie mussten nicht 13 Jahre warten, wie Josef warten musste, als er erniedrigt wurde, als er 17 Jahre alt war und bis zum Alter von 30 Jahren warten musste. Sie mussten auch nicht 40 Jahre warten wie Israel, sie mussten nur vielleicht für 3 oder 4 Monate warten oder vielleicht 5 Monate. Bis wir auf einige Radiostationen kommen konnten und später ins Fernsehen, wenn sie wirklich gesucht haben. Christus hat seine Kirche nicht verlassen, die die Mutter von uns allen ist. Christus ist also das Oberhaupt und erlaubt manche Fehler und er prophezeite einen großen Abfall, wie wir wissen, in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Und dieser Abfall kam und es war schrecklich, aber er hat eine Gemeinde errichtet durch einer der 5 ursprünglichen Evangelisten war, die von Herrn Armstrong ordiniert wurden, am 20. Dezember 1952. Und in ein paar Wochen sind es 55 Jahre, dass ich ordiniert wurde als Evangelist Jesu Christi. Macht mich das vollkommen? Nein, aber es sollte Ihnen etwas zu denken geben, wenn Sie die Früchte betrachten und was so hier getan wird. Ich bin der Einzige von diesen 5, der übrig geblieben ist. Christus ist also das Haupt über alles, welche sein Leib ist. Nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus ist das Haupt, das alles führt und leitet. Und wir müssen den Glauben haben, dass dies zutrifft, wenn wir an die Bibel glauben. Und das ist ein wichtiges Konzept, wenn wir über Gottes Regierung nachdenken. Sehen wir uns ein biblisches Beispiel an für eine richtige Regierung. Schlagen Sie bitte auf 2. Mose 18. Und erinnern wir uns, in 1. Mose hat es geheißen, dass Gott den Menschen erschaffen hat, um zu herrschen. Wir sind nach Gottes Bild erschaffen und wir sollen herrschen. Und als Gott eine physische Nation gründete, so sehen wir in 2. Mose 18, etwa Verse 13 bis 24, die Geschichte von Mose und seinem Schwiegervater Jethro, der ihm erklärte, dass er sich selbst müde macht und dazu auch das Volk, indem er alles Lehren, alle Entscheidungen, alle Urteile selbst fällen wollte. Er sagte, du machst dich selbst müde und dazu das Volk. Vers 18, und dann sagt er, aber gehorche meiner Stimme, und dann Vers 20, tu du ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrest den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem Volk um nach redlichen Leuten, und Gott möchte keine weiblichen Prediger haben, und hat auch nie Königinnen eingesetzt. Die einzige weibliche Königin war Athalia, die rebellierte und dann von einem Pferd totgetrampelt wurde, oder vielleicht wurde sie zuerst getötet, das habe ich vergessen, wie es war, aber das war nicht Gottes Wille. Redliche Leute, die Gott fürchten, die vor Gott Ehrfurcht haben, die nicht einfach eigene Pläne verfolgen, sondern tief demütig und gottesfürchtig sind, wahrhaftig sind und dem gerechten Gewinn feind, die also die Wahrheit der Bibel lehren und nicht davon abweichen. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk alle Zeit richten in den normalen Angelegenheiten und Moses, du solltest nur die größeren Sachen entscheiden. Das war das Muster für die Regierung Gottes, Geschwister. Und zwar von Anfang an. So stellte sich Gott das vor und so hat es Mose getan. Und wenn Sie weiterlesen, dann merken Sie auch, dass David genau das Gleiche getan hat. Er hatte auch Hauptleute über 1000, über 100, über 50. Und David wird König sein über das ganze Volk Israel. Und in ein paar Jahren werden einige von uns vielleicht ihm direkt Bericht erstatten. Und warum wird er König über ganz Israel sein? Weil er 40 Jahre Zeit gehabt hat, Erfahrung zu sammeln in dieser Regierungsform. Da gab es keine Abstimmungen, keine politische Lobbyarbeit und keine Komitees, die Sachen entscheiden und dann dem Boss mitteilen, was zu tun ist. Er hatte das nicht. Er wandelte gottesfürchtig. Ja, er hat einen großen Fehler getan und vielleicht auch ein paar kleinere. Aber insgesamt wurde er von Gott geleitet. Und sie hatten damals eine wesentlich bessere Regierung als wir in Amerika heute. Wo Bush, bevor er den Krieg erklärt hatte, und andere Präsidenten wie Reagan, wenn sie eine gute Initiative ergriffen hatten, vom politischen Gegner blockiert wurden. Und dann zogen sie einen entsprechenden Richter auf ihre Seite, wie vor ein paar Jahren Richter Robert Bork, der sich dann geburgt hat. Man hat tatsächlich diesen Begriff so genannt. Sie haben immer wieder blockiert und blockiert und blockiert, sodass in der Regierung der Menschen nichts mehr ging. Und es wurden buchstäblich hunderte von Millionen Dollar verschwendet durch diese seltsame, gespaltene Regierungsarbeit, die nicht Gottes Wegen entspricht und es nie war und auch nie sein wird. Wir müssen also eine richtige Regierungsform lernen und wertschätzen. Und wie die meisten von Ihnen wissen, ist die richtige Regierung, Gottes Regierung, einer der ersten Punkte, die von Herrn Armstrong als Wahrheit wieder eingesetzt wurde. Und die richtige Regierungsform ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Und wir müssen sie wirklich verstehen. Schlagen Sie bitte auf Lukas Kapitel 6. Hier sehen wir auch im Neuen Testament, wie diese Regierungsform funktionierte. Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6 und Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. Also Geschwister, wenn ein Mann Gottes, und Jesus Christus war sicherlich mehr als ein Mann Gottes, aber er gab uns daran ein Beispiel. Wenn also ein Mann Gottes in einer Position ist und nicht einfach nur willkürlich entscheidet und aus seiner Laune heraus jemanden entlässt oder einstellt, das tue ich bestimmt nicht. Ich muss darüber nachdenken und beten und manchmal auch darüber fasten. Und manchmal dauert es Wochen oder Monate, um ein Problem zu lösen, bis ich weiß, was zu tun ist. Denn ich habe, trotz meiner menschlichen Schwächen, eine Gottesfurcht in mir. Ich bin gottesfürchtig. Ich fürchte das, was Gott mir tun könnte, wenn ich von seinen Wegen abweiche und etwas Dummes tue oder Gottes Volk verletzen würde. Und hier betete Christus die ganze Nacht um Gottes Leitung. Er muss gesagt haben, Vater, hier haben wir Petrus, der manchmal sehr ungeduldig ist. Er legt oft einfach los und sagt dies oder tut jenes. Und wenn Sie die Geschichte lesen, dann wissen Sie, dass Petrus das wirklich getan hat und verleugnete Jesus auch dreimal unter Schwören und tat allerlei Dinge, die nicht so gut waren. Aber er hat eine persönliche Stärke gehabt, eine Führungspersönlichkeit, die Gott dann benutzt hat. Und dann sagt er, da haben wir Thomas. Er ist ein bisschen schwankend, wurde er später auch der ungläubige Thomas genannt. Aber lachen Sie nicht so laut. Vielleicht werden Sie in ein paar Jahren ihm Bericht erstatten. Sie wissen, was ich meine. Vielleicht bin ich es, der eines Tages Thomas Bericht erstatten wird. Und ich werde zu ihm sagen, ah, du bist der ungläubige Thomas. Und er wird sagen, Moment mal, jetzt stehe ich hier. Okay, wenn wir den ungläubigen Thomas im Reich Gottes sehen, dann werden wir wissen, dass der ungläubige Thomas auf seine Knie gegangen ist und wahrscheinlich sogar auf sein Gesicht gelegen ist und unter Tränen gefleht hat, Vater, vergib mir. Hilf mir zu überwinden, stärke mich, führe mich, lehre mich, forme mich. Und Gott hat das getan. Und es zeigt nirgends in der Bibel, dass Thomas jemals abgefallen ist vom Glauben. Er wird also in Gottes Reich sein und eine große Aufgabe erfüllen, denn er wird über einen der 12 Stämme Israels herrschen. Und zu dieser Zeit wird er nicht mehr ungläubiger Thomas genannt werden. Jedenfalls nicht von mir und ich hoffe auch nicht von Ihnen. Okay? Also egal, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Gott prüft und testet jeden von uns. Aber selbst Christus, der im Fleisch war, betete die ganze Nacht durch. Zeige mir, Vater, welche 12 ich erwählen soll. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte die 12 Jünger aus. Und dabei gab es keine Abstimmungen, keine politischen Gruppierungen. Christus wählte 12 Männer aus, die er zu Aposteln machte. Das war also das System. Und das war auch das System im gesamten Neuen Testament. Da gibt es keine Ausnahme. Ich habe keine Zeit, das ganze Neue Testament durchzugehen, aber wenn Sie eine Schriftstelle sehen, die etwas anderes sagt, geben Sie sie mir und ich zeige Ihnen, dass Sie falsch liegen. Ich bin da sehr sicher, ich gebe Ihnen $1000, wenn Sie mir eine Stelle zeigen, die etwas anderes sagt. Das ist von meinem persönlichen Geld, okay? Es gibt nämlich keine Ausnahme. Sie haben nie abgestimmt und nie politische Gruppierungen gebildet. Manche Kirchen versuchen, die Auswahl der 7 Diakone als Beispiel zu nehmen, als wäre das eine Ausnahme gewesen und man hätte hier gewählt. Nein! Die Apostel sagten zu den Männern, bringt geeignete Männer zu uns und wir werden 7 davon auswählen. Das wurde von den Aposteln durchgeführt. Was die Männer machten, war, sich untereinander zu beraten. Und so floss der Rat von vielen ein in die Entscheidung. Andere haben andere Schriftstellen versucht zu verdrehen, zum Beispiel als Matthias ausgewählt wurde, um Judas zu ersetzen, indem sie das Los warfen. War das eine Wahl? Das Los war ein Appell an Gott, übernatürlich einzugreifen und eine Entscheidung herbeizuführen. Das war aber keine Wahl. Punkt. Er erwählte also unter Gottes Leitung diese Männer. schlagen wir nun Titus auf, Titus Kapitel 1, Titus Kapitel 1 und Vers 4. An Titus, meinen rechten Sohn, nach unserer beider Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Es ging also um das Einsetzen von Ältesten. Hat er dazu Rat eingeholt? Mit Sicherheit. Er wird sicherlich die örtlichen Führer gefragt haben, wer glaubt ihr, dass geeignet ist, vielleicht auch die Frauen gefragt hat, wer sie glaubten, dass geeignet war. Und er beobachtete die Situation mehrere Monate und bekam sicherlich viele Ratschläge, wie ich es auch tue, wenn ich jemanden zu etwas berufen muss, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Gott sagt uns viele Male in den Sprüchen, dass Weisheit bei denen ist, die sich raten lassen. Man sucht also immer Rat zu suchen und alle Fakten zusammenzutragen. Zum Beispiel an den Früchten zu erkennen, wer was und warum tut. Aber es sollte keine persönliche Vorliebe eine Rolle spielen und keine politische Lobbyarbeit eine Rolle spielen. Sowas darf nicht vorkommen. Also zurück in Titus Kapitel 1 und Vers 5. Und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Befohlen? Ja, man könnte auch sagen angewiesen. Vielleicht nicht so wie ein Gebot vom Berg Sinai, aber ihm wurde befohlen oder er wurde angewiesen. Und Titus war ein Evangelist. Paulus, der Apostel, wies ihn, den Evangelisten also an, dies zu tun. Und deswegen wählte Titus Älteste aus in jeder Stadt. Das war seine Aufgabe. Und so haben wir also Apostel und dann Evangelisten und dann Pastoren und Lehrer unter ihnen. Propheten gab es zu jener Zeit jedenfalls nicht. Männer oder auch Frauen mit besonderer Offenbarung. Manchmal gebraucht Gott auch Frauen, um eine besondere Offenbarung zu verkündigen. Zum Beispiel eine besondere Warnung, wie Agab, die vor einer bevorstehenden Dürre warnte. Aber diese Propheten stehen außerhalb der Autoritätshierarchie. Christus leitet als seine wahre Kirche in diesen Angelegenheiten. Titus, der Evangelist, setzte Älteste ein, und das war das beständige Muster im gesamten Neuen Testament. Schlagen Sie nun bitte 1. Timotheus auf. 1. Timotheus 3. Und da hören wir, wie Paulus dieselben Eigenschaften für Bischöfe mitteilt, dass sie fair und eifrig sein sollten, eine gute Familie haben sollten und so weiter und der Wahrheit treu sein sollten. Aber dann sagt er in Vers 14, dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir haben versucht, unsere Kirche so zu nennen, als wir uns von der Global Church of God neu organisiert haben. Und wir mussten feststellen, dass eine kleine Gemeinde bereits diesen Namen hatte. Und deswegen konnten wir den Namen nicht annehmen und nahmen den Namen an, der diesem am nächsten kam. Anstatt zu sagen, Kirche des lebendigen Gottes, waren wir dann die lebendige Kirche Gottes. Also Gemeinde des lebendigen Gottes, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Oder Grundfeste könnte man besser übersetzen als Bollwerk. Etwas, was errichtet wird, um einen Angriff abzuwehren. Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Geschwister, die Kirche Gottes hat über alle Zeit also die Wahrheit bewahrt. Herr Armstrong hat frei zugegeben, und zwar viele Male, dass er diese Wahrheit nicht einfach aus dem blauen Himmel erhalten hatte. Es gab manche Menschen, die Herr Armstrong verehren wollten, was er nie wollte, aber diese Menschen gaben den Eindruck, als hätte Herr Armstrong all diese Dinge selbst herausgefunden. Den Sabbat, die heiligen Tage, reines und unreines Fleisch, das Reich Gottes, all diese Dinge. Nein, das hat er natürlich nicht. Seine Frau lernte über den Sabbat von einer Frau in der Sardis-Gemeinde und dann lernte er es von seiner Frau, aber es war bereits in der Kirche Gottes. Er lernte von den heiligen Tagen auch über die Sardis-Gemeinde, wo manche das Laubhüttenfest und das Pfingstfest gehalten hatten. Aber keine einzelne Gruppierung der Kirche Gottes hielt alle Festtage ein und verstanden erst recht nicht deren Bedeutung. Sie sehen, was ich meine. Herr Armstrong hat es einfach nur zusammengestellt. Die Kirche Gottes des siebten Tages wusste vom reinen und unreinen Fleisch und die Kirche Gottes des siebten Tages wusste vom Reich Gottes. Das heißt, dass das Reich Gottes eine Regierung Gottes auf Erden wäre, die von Christus errichtet wird, wenn er zurückkommt und dass diese Regierung auf den 10 Geboten basieren würde. Sie verstanden diesen Aspekt, aber verstanden nicht die heiligen Tage, die den Plan Gottes symbolisierten. Und sie verstanden auch nichts von der nationalen Identität der Israeliten und waren deswegen auch über die Prophezeiungen verwirrt. Und sie sprachen davon, dass Christus irgendwie irgendwann zurückkommen würde, so etwa wie Billy Graham, aber wussten nichts Genaues und hatten auch keine Kenntnis der Tatsache, dass Gott sich selbst reproduziert. Diese große Wahrheit, die Herr Armstrong herausfand, dass wir zu vollwertigen Mitgliedern der Gottfamilie werden sollen. Gottes wirkliche Söhne und Töchter, aus Geist geboren. Sie verstanden das nicht und Herr Armstrong hat viele andere Aspekte hinzugefügt. Aber das Grundgerüst kam direkt aus der Gemeinde Gottes. Und das ist auch, was Christus geleitet hat. Er ist das Haupt und er hat diese Wahrheiten überliefert durch das Mittelalter und über alle anderen Zeitalter, wo es manchmal sehr schwierig war, wo die Menschen nicht einmal eine Bibel zur Verfügung hatten. Und manche dieser Kirchenzeitalter verstanden nur etwas vom Sabbat und dem Passa am 14. Tag und konnten den Rest überhaupt nicht wissen, weil sie noch nicht mal vollständige Bibeln hatten. Manche hatten nur ein teilweises Neues Testament und das war alles oder wie auch immer. Aber sie taten ihr Bestes und Gott leitete sie auf ihrem Weg. Die Kirche Gottes ist also Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Die wahre Kirche sollte die Wahrheit überliefern und bewahren. Nun, Gott spricht nicht von einer apostolischen Folge und wir sprechen jetzt auch nicht davon. Die katholische Kirche ist hier absolut falsch und ich glaube, Dr. Wienel hat eine Predigt darüber gegeben, wo von der katholischen Kirche Namen eingesetzt wurden, die noch nicht mehr existierten. Sie haben also keine apostolische Folge, noch nicht mal annähernd. Es gibt große Lücken darin, wie auch in der ganzen Abfolge, mit den sogenannten unfehlbaren Päpsten, die massiv Unzucht und Ehebruch begingen. Einer der Päpste hatte sogar, glaube ich, 13 Frauen und 35 Konkubinen. Jedenfalls war das alles ein schreckliches Durcheinander. Und alle waren sehr unmoralisch, wie wir wissen, weil sie von Gott abgeschnitten sind. Sie kennen Gott nicht und sind eine Fortsetzung des babylonischen Systems. Aber die wahre Kirche war immer da. Hat Herr Armstrong einfach entschieden, ein Prediger zu werden? Hat er es auf sich selbst genommen, das zu werden? Hat er gesagt, ich will jetzt ein Prediger werden, ich ernenne mich einfach selbst? Nein, Sie kennen die Geschichte. Und ich habe persönlich mit Herr und Frau David Hinion gesprochen und die meiste Zeit des Sommers 1950 in ihrem Haus verbracht und dort in den Wäldern gearbeitet. Erst habe ich 3 oder 4 Wochen bei ihnen gewohnt und dann habe ich in den Wäldern gearbeitet und bin jeden Sabbat zu ihnen nach Hause gekommen. Herr Hinion war einer der ursprünglichen Verwaltungsmitglieder der Radio Church of God. Und sie waren auch schon in der Scrabble Hill Church, der Sardis-Gemeinde, in Jefferson, Oregon, wo auch Herr Armstrong war. Sie wussten es und sie haben gesehen, wie Herr Armstrong ordiniert wurde. Er wurde ordiniert von der Oregon-Konferenz der Kirche Gottes. Er hat es uns erzählt und niemand stellt es auch in Frage, solange sie gelebt haben. Es war also eine Fortsetzung der Kirche Gottes, des Pfeilers und Bollwerks der Wahrheit. Wie wurde ich ordiniert? Habe ich mich einfach dazu entschlossen, Rod Meredith, du wirst jetzt Prediger? Nein, ich wurde von Herr Herbert Armstrong ordiniert. Persönlich, am 20. Dezember 1952. Zuerst wurde Dr. Höh damals ordiniert, dann wurde Raymond Cole ordiniert und sie zusammen legten dann Richard David Armstrong, Herr Armstrongs Sohn, die Hände auf und dann legten sie alle, mein Onkel C. Paul Meredith, die Hände auf. Er war älter als ich und half mir damals, die Wahrheit zu erkennen und ich wurde als letzter und geringster ordiniert. Und das sollte auch so sein, denn ich war physisch der Jüngste und war auch der Neueste, der zur Wahrheit kam. Aber ich wurde ordiniert am 20. Dezember 1952. Und ich bin der Einzige, der heute davon noch übrig ist. Ordiniert direkt von demjenigen, der zu Gottes Apostel wurde. Und ich setze dieses Werk fort. Ich rühme mich nicht dessen, denn viele von Ihnen kennen meine Fehler und Sie wissen, dass ich auch menschliche Schwächen habe. Aber Geschwister, ich versuche Ihnen darin zu helfen. Glauben Sie mir, in den nächsten paar Jahren werden wir viele Prüfungen durchleben. Wir werden erschüttert werden. Nicht erschüttert durch irgendetwas Schreckliches, was wir tun. Davon bin ich überzeugt. Wir haben menschliche Schwächen, aber wir setzen das Werk der Wahrheit fort. Und die Ältesten von uns wurden über Jahrzehnte geprüft und getestet und immer wieder getestet. Unser Leben ist praktisch ein offenes Buch. Wenn wir irgendwas Schreckliches getan hätten, glauben Sie mir, das wäre inzwischen rausgekommen. Na jedenfalls, wir setzen dieses Werk fort. Und Herr Apatian, Herr Ames und ich halfen Herr Armstrong, das Werk zu jener Zeit aufzubauen. Und das brauchte die größte Zeit meines Erwachsenenlebens und auch den größten Teil von Herr Apatians Leben, nachdem er etwas älter auch zum College kam. Das war unser Leben, Herr Armstrong zu helfen und das Werk Gottes zu tun. Und das setzen wir fort. Und ich hoffe, Sie können es respektieren, zu Ihrem eigenen Guten. Nicht, dass es uns eine höhere Position bringen würde. Gott kennt unsere Schwächen. Und ich predige nicht nur zu Ihnen hier in diesem Raum. Sie wissen, da drüben steht die Kamera. Und diese Aufzeichnung geht auch nach Perth, Australien, wo Sie diese Predigt auch hören, wo Sie selten eine Live-Predigt haben. Und ebenso in Kapstadt und Johannesburg, Südafrika. Nur all den anderen Orten auf der Welt. Wir müssen die Einheit des Geistes haben und den Geist der Wahrheit. Wir brauchen das, weil immer wieder falsche Prediger aufkommen. Wölfe treten auf und versuchen, die Kirche zu spalten und auseinanderzureißen. Und wir müssen wirklich verstehen, um weiterzumachen, um das Werk so zu machen, wie Gott es möchte. Sie müssen also die Früchte bedenken. Wir wurden von der Gemeinde Gottes ordiniert. Wir haben es nicht auf uns selbst genommen. Schlagen Sie bitte Hebräer Kapitel 5 auf. Hebräer Kapitel 5, hier spricht es von Jesus Christus und seiner Ordinierung. Und es heißt hier in Vers 4, und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Kein Mensch soll es sich selbst auferlegen, Gottes Priester oder Prediger zu sein. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist eine klare Schriftstelle und Herr Armstrong hat sie oft benutzt und es ist eine sehr wichtige Schriftstelle im Neuen Testament. Niemand darf diese Würde auf sich selbst nehmen. Es gab in den letzten Jahren einige verwegene Leute und sogar in den vergangenen Wochen, da habe ich von einem Mann gehört, der noch nicht mal ordiniert war, ich glaube, er war noch nicht mal Diakon, und der für sich selbst entschieden hat, ich tue mich mit diesem anderen Mann zusammen und dann weiden wir Gottes Herde. Oh, wirklich? Mit anderen Worten, er hat es auf sich selbst genommen, ein Diener Gottes zu sein. Das hat er entschieden, aus sich selbst heraus. Was sagt Gott dazu? Das ist sehr ernst, Geschwister. Und ich möchte, dass Sie das wirklich verstehen, überall auf der Welt, in Johannesburg und in Australien und überall. Niemand darf sich selbst die Würde auferlegen, ein Diener Gottes zu sein. Das widerspricht einer der grundlegendsten Anweisungen in der Bibel. Es ist ein heiliges Amt und niemand kann es für sich selbst in Anspruch nehmen und dann tun, was er will. Wenn sie das tun, dann kämpfen sie gegen Gott und sie werden dafür leiden. Und Gott wird sie nicht davonkommen lassen, wenn sie das tun. Ich meine das wirklich. Warum tun Menschen so etwas? Jeder Mann will wichtig sein. Frauen verstehen das vielleicht nicht so, aber jeder Mann will wichtig sein. Auf die eine oder andere Weise, sei es wichtig in Bezug auf Geld, auf ihren Job oder was auch immer. Frauen möchten das vielleicht auch, aber vielleicht auf ganz andere Weise. Sie möchte vielleicht hübsch sein und die Aufmerksamkeit anderer Leute erregen. Das ist aber einfach nur menschliche Natur. Diese Männer wollen einfach nur wichtig sein. Hat Herr Armstrong falsche Lehren gelehrt? Nein. Hat Herr Armstrong etwas schrecklich Unmoralisches getan? Nein. Hat Herr Armstrong die Botschaft des Teufels gepredigt? Nein. Was hat er also getan? Sie waren vielleicht nur aufgebracht, weil er mit seinem Sohn nicht so entschlossen umgegangen ist, wie sie sich das dachten. Vielleicht hat auch David mit seinem Sohn Absalom nicht so reagiert, wie andere sich das gedacht haben, wenn sie diese Geschichte kennen. Und Joab hat Absalom letztlich gegen die Anweisung seines Onkels getötet. Auf jeden Fall aber haben sie rebelliert. Und es gab viele andere, die seit dieser Zeit rebelliert haben. Auch in den letzten Jahren, da hat ein Mann aus dem Westen einige Leute mit sich genommen. Und was geschah mit ihm? Er ist praktisch verschwunden. Zuerst hat er begonnen mit etwa 20 Leuten und jetzt sind es noch 10 oder 12. Und jemand im Mittleren Westen hat das Gleiche getan und er ist jetzt auch fast verschwunden. Und auch ein Mann aus dem Süden. Sie verlassen uns alle und dann verschwinden sie. Aber was ist die Frucht dieser Rebellion? Denken Sie darüber nach. Was ist deren Frucht? Sie werden zu Wölfen. Tun Sie ein Werk nach draußen, zu Ihrem eigenen Ruhm? Paulus sagte, ich will nicht auf dem Fundament eines anderen aufbauen, aber diese Leute bauen beständig auf dem Fundament eines anderen auf. Und zwar im Wesentlichen auf dem Fundament, das Jesus Christus durch Herr Armstrong und mich gelegt hat, in diesem Werk. Und sie nehmen Leute mit sich und dann verschwinden sie. Sie beginnen nicht ihr eigenes Fernsehprogramm und sie beginnen auch kein eigenes Radioprogramm. Sie agitieren nur immer gegen die Kirche Gottes. Haben sie ein Werk, um die Welt zu erreichen? Nein. Von keinem dieser Leute hört man je wieder etwas. Und nehmen wir die Spaltung, die wir in Global gehabt haben. Wir hatten immer ein paar Leute, die abgefallen sind, aber 1998 war es eine große Spaltung. Aber was ist mit diesen Leuten passiert? Ich will nicht ihre Namen nennen und dann für angeklagt werden. Aber sie sind alle immer wieder gespalten und haben sich untereinander nochmal gespalten. 7 oder 8 Spaltungen gab es in deren Gruppe. Tun sie das Werk? Nein. Sie tun es nicht und werden es auch nicht. Gott kann solche Menschen nicht gebrauchen. Und er kann eine solche Einstellung nicht gebrauchen. Denn sie handeln gegen den Geist Gottes. Denn sie haben einen Geist der Spaltung und der Verwirrung und der Rebellion. Und das ist absolut falsch. Und Gott schätzt eine solche Einstellung nicht und wird solche Leute nicht in seinem Reich haben. Es ist dann, dass sie von Herzen bereuen. Wünsche ich diesen Leuten nicht, in Gottes Reich zu sein? Nein. Sie haben sehr nette Persönlichkeiten zum Teil. Und ich habe gelernt, keinen Hass mit mir herumzutragen. Und ich glaube, meine Frau kann das bestätigen. Ich habe einige Fehler und Schwächen. Aber das ist es bestimmt nicht, was ich tue. Ich trage keinen Hass mit mir herum. Und ich werde nicht wütend auf Leute. Das tue ich einfach nicht. Wenn ich das tun würde, dann hätte ich wahrscheinlich Ulzera und was auch nicht alles. Aber ich tue es einfach nicht. Doch ich weiß, dass diese Menschen sich selbst wehtun. Und ich weiß, dass wenn sie in Gottes Reich gelangen, dass Gott sie zuvor herunterbringen muss, sodass sie zutiefst erschüttert sein werden und Christus bitten werden, ihnen zu vergeben. Und wenn sie an diesen Punkt gelangt sind, dann wird Gott ihnen vergeben. Und dann können sie sogar in der ersten Auferstehung sein. Aber manche werden vielleicht durch die große Trübsal gehen müssen, um erst aufzuwachen. In 4. Mose 16 finden wir etwas über die Denkweise Gottes in dieser Angelegenheit. Dort wird von Korah geredet, diesem großen Führer in Israel, einem Sohn von Levi. Und Korah war einer der Söhne Levis und hat sich zusammen mit Datan und Abiram und den Söhnen Rubens, und die empörten sich gegen Mose. Und waren das irgendwelche Randgruppen? Nein, es waren über 250 Führer, Vorsteher der Gemeinde, bekannte und angesehene Männer, wichtige Leute in der Gemeinde. Also 250 angesehene und anerkannte Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr geht zu weit, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Wir sind alle gleich, wir können alle entscheiden, was zu tun ist. Lasst uns ein Komitee gründen und dies und jenes tun. Wir brauchen euch nicht, um uns zu sagen, was wir tun sollen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Aber was war Moses Reaktion? Denn wir wissen, dass Mose einer der demütigsten Männer war auf Erden. Das wissen wir aus 4. Mose 12, Vers 3. Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und er flehte Gott an. Und dann sagte er zu diesen Leuten, nachdem er ernsthaft gebetet hatte, dass sie ihre Pfannen und Räucherwerk mitbringen sollten, und wenn Gott sie unterstützen würde, dann würde Gott das zeigen, und wenn Gott auf Moses Seite wäre, dann würde Gott das auch zeigen. Und dann heißt es in Vers 30, wird aber der Herr etwas Neues schaffen, dass die Erde ihren Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunter zu den Toten fahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Dann werden sie verstehen, was sie getan haben. Und als er all diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, und mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter, mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu, und sie kamen um mitten aus der Gemeinde heraus. Wenn Hollywood diese Szene verfilmen würde, das würde wirklich ein erschreckender Film werden. Wie diese Menschen gegen den wirklichen Diener Gottes rebellieren, der sie mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Und bei dem Gott gezeigt hatte, dass er mit ihm arbeitet, als er ihm die 10 Gebote gab. Und sie plötzlich sagten: Wir sind genauso gut wie du und wir können selbst entscheiden, was wir tun wollen. Und all diese Dinge. Und Gott sagte: Okay, schauen wir, mit wem Gott ist. Und plötzlich bricht die Erde auseinander und sie hören die Schreie der Frauen und Männer, wie sie in die Erde hinabstürzen und die Erde sich über ihnen wieder schließt. Ohne Zweifel haben die, die das beobachtet haben, eine Gänsehaut bekommen, denn das war wirklich ein schreckliches Ereignis. Es zeigt, was Gott von dieser Einstellung hält. Das ist die Denkweise Gottes. Dieses Buch ist eine Offenbarung der Denkweise Gottes. Das ist also geschehen. Die Erde hat sich geöffnet und hat diese Menschen verschluckt. Und ganz Israel, das um sie her war, floh vor ihrem Geschrei, denn sie sagten, dass uns die Erde nicht auch verschlinge. Sie hatten ein schlechtes Gewissen, denn sie hatten dieselbe Einstellung gehabt und diesen Menschen zugehört und hatten selbst schon so argumentiert: Ja, wir stimmen dem nicht zu und das ist, was wir denken und so weiter. Und Feuer fuhr aus der Erde und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk opferten. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Eleazar, dem Sohn des Priesters Aaron, dass er die Pfanne aufhebe aus dem Brand und streue das Feuer weit hinweg. Und Eleazar tat das. Und die Pfannen dieser Sünder, die umgekommen waren, wurden breitgeschlagen und zu Blechen, damit der Altar damit überzogen wurde, mit diesen bronzenen Pfannen, damit sie ein Mahnmal für die Kinder Israel sein sollten. Lesen Sie Kapitel 17 und Vers 5. Als Mahnzeichen für die Kinder Israel, dass kein Fremder, der nicht vom Geschlecht Aaron sei, sich nahe, um Räucherwerk zu opfern vor dem Herrn. Manche sagen vielleicht, wir haben heute keine Priesterschaft, also hat dieser Vers keine Bedeutung mehr. Aber schade, wenn Sie so denken. Denn das Prinzip ist, dass Gott manche Leute geleitet hat, seine Diener zu sein. Und im Neuen Testament leitet Gott einige seiner Diener, die Gemeinde zu leiten, die ein Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit ist. Und wenn Menschen sich selbst zu etwas ernennen und etwas nach eigenem Willen tun und gegen Gott rebellieren, so wird dieser selbe Gott sich auch mit ihnen befassen. Verschluckt Gott jeden Rebellen in der Erde? Nein. Das erste Mal, als die Menschen sich gegen Petrus erhoben hatten und meinten, sie seien schlauer als Petrus und ihn angelogen haben, dass sie ihm nicht alles gaben, was sie behaupteten, da starben der Mann und seine Frau auf der Stelle. Tut Gott das heute? Nicht normalerweise. Aber eins habe ich festgestellt, Geschwister. Und Sie können das selbst nachprüfen. Ich werde keine Namen nennen, das wäre unangebracht. Aber die Männer, die gegen Herrn Armstrong rebelliert hatten und die auch versucht haben, mich zu zerstören, viele von ihnen erlitten einen ziemlich qualvollen Tod. Und diejenigen, die es am meisten betrieben haben, sind jetzt tot. Es ist interessant, wie Gott damit umgeht. Und er kümmert sich um solche Leute. Er trägt die Verantwortung und manche lässt er auch länger am Leben. Aber jedenfalls ist das die Denkweise Gottes. Diese Einstellung darf nicht sein, wenn jemand in Gottes Reich sein will. Gott will, dass wir demütig sind und er will nicht, dass wir uns zu etwas ernennen, was nicht unsere Aufgabe ist. Gott will nicht, dass wir rebellieren oder dass wir anderen in eine Rebellion gegen seine Diener folgen. Seine Diener, die er berufen hat und die er gebraucht, um sein Werk zu tun. Und Sie mögen fragen, ja, was ist, wenn diese Menschen einen Fehler machen? Und Sie können mir glauben, wir machen alle Fehler. Kennen Sie irgendwo einen Prediger, der keinen Fehler gemacht hat? Jeder Mensch, der je gelebt hat, hat Fehler begangen. Inklusive Abraham, Isaak, Jakob, Samuel, David, Mose, alle, die sie nennen möchten. alle Menschen zu allen Zeiten, außer Jesus Christus. Aber sie hatten ein Amt inne und sie müssen dieses Amt respektieren. Und wenn sie gottesfürchtig sind, dann werden sie das Amt respektieren. Und sie werden verstehen, dass Gott Einheit haben will. Gott will einen tiefen Respekt für das, was er auf diese Weise tut. Das sollte also ein Mahnmal sein, dass kein Fremder hinzutreten sollte und sich als Priester ausgeben sollte, als Diener Gottes. Damit es eben nicht gehe wie Korah und seine Rotte, wie der Herr zu ihm geredet hatte durch Mose. Aber was geschah am nächsten Morgen? Mensch, diese Leute waren wirklich fleischlich gesinnt. Am anderen Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel gegen Mose und Aaron. Ja, Mose und so weiter. Wie konnten sie das nur tun? Sie waren wirklich fleischlich gesinnt. Sie murrten gegen Mose. Ihr habt des Herrn Volk getötet. Wow, Mose hatte gerade die Erde eröffnet. Was glaubten diese Menschen? Es zeigt, wie die fleischliche Gesinnung argumentiert. Es wird immer argumentiert über die Dinge, die Gott offenbart. Aber Geschwister, wir sollen nicht so sein. Und sie sollen nicht so sein. Niemand von ihnen irgendwo, Geschwister. Egal, wo sie diese Predigt hören, seien sie nicht so. Sie möchten doch in Gottes Reich sein. Sie müssen sich Christus unterordnen und seiner Regierung. Und sie mögen sagen, ja, sie erheben sich selbst. Sie sind doch nicht die Regierung Gottes. Nun, ich bin Teil der Regierung Gottes. Aber das sollten sie besser prüfen, wenn sie es noch nicht verstehen. Wo ist die Kirche Gottes, die sein Werk tut? Und zwar mehr als jede andere Organisation. Wo ist die Gemeinde Gottes, die auch Gottes Regierung ausübt? Und zwar auf richtige Weise, nicht als eine Art Diktatur. Dass Leute rausgeschmissen werden, wenn sie sich mit Freunden treffen und solche Dinge. Die meisten von ihnen wissen das. Sie wissen, wovon ich rede. Was sind die Früchte? Was sind die Früchte der Ordinierung von Herr Armstrong? Herr Armstrong hatte mehr Menschen erreicht, und zwar mit mehr der Wahrheit Gottes, als jeder andere Mensch in modernen Zeiten. Das war die Frucht seiner Ordinierung. Und er war ordinierter Prediger für über 54 Jahre. Und ich habe diese Zeit auch schon überschritten. Im Januar werde ich 55 Jahre als ordinierter Diener Gottes tätig sein. Was sind meine Früchte? Nicht annähernd so groß wie die von Herr Armstrong. Er begann etwas von nichts, und ich halte das immer in Ehren. Aber ich habe die Wahrheit weitergeführt. Ich habe die Menschen gelehrt in Ambassador College, mehr als jeder andere. Und ich war Vizekanzler aller drei Colleges. Und Sie wissen, ich habe hunderte von Artikeln geschrieben, hatte Kampagnen auf der ganzen Welt und predigte immer die Wahrheit Gottes. Und zwar nun für über 54 Jahre und das von ganzem Herzen. Habe ich dabei Fehler gemacht? Ja. Aber die Frucht sind 7000 Menschen, die hier versammelt sind. Und wie Herr Wayne Pyle erwähnt, wenn er die Statistiken führte für die Fernsehsendung, so haben wir in den vergangenen Jahren etwa 13 Millionen Menschen erreicht und erreichen mit jeder Fernsehsendung etwa 400.000 bis 500.000 Menschen, wenn die Sendung ein gutes Ergebnis bringt, zum Beispiel an einem Sonntag. Wir verbreiten also Gottes Botschaft und sind dafür dankbar. Es ist nicht etwas, was wir tun, sondern Christus tut es durch sehr schwache Menschen. Und ich bin ein sehr schwaches menschliches Instrument. Ich möchte, dass Sie das verstehen. Ich möchte Ihnen nur helfen, dass wir eines Tages zusammen sein können. Dass nicht jeder von ihnen sagt, hier ist es, was ich denke, und das ist es, was ich denke. Das wird nicht mich verletzen, sondern es verletzt sie selbst, und zwar für immer. Und das meine ich. Schlagen Sie nun bitte auf Matthäus 16. Und Herr Bonjour hat schon diese Schriftstelle benutzt in der Kurzpredigt, aber ich werde sie noch einmal benutzen. Er gab eine Art Einführung, dann werde ich also diesen Teil kurz übergehen. Hier fragte Christus, wer denkt ihr, dass ich bin? Und Christus sagte zu Petrus in Vers 18, Matthäus 16 und Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus, was einen kleinen Stein bedeutet, und auf diesen Felsen, ein massives Felsfundament und eine Felsenklippe, was es auch heißen kann, werde ich meine Gemeinde bauen. Und natürlich ist Christus dieser höchste Felsen. Das wissen wir, Christus ist dieses massive Felsfundament. Will ich meine Gemeinde bauen, nicht die Kirche von England oder Luthers Kirche, sondern die Gemeinde Gottes. Und die Pforten der Hölle, also des Hades, des Grabes, sollen sie nicht überwältigen. Das gilt auf zweierlei Weise. Zum einen wird die Gemeinde Gottes nie aufhören zu existieren, und es gab immer die Gemeinde Gottes. Satan hat es nicht geschafft, sie auszuradieren, auch wenn sie manchmal klein und verfolgt war. Und zum zweiten ist die höchste Hoffnung der Christen die Auferstehung von den Toten. Und ich will dir, das spricht zu Petrus, und später wurde es auf die anderen erweitert, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und Herr Bonjour hat erklärt, dass dieser Schlüssel der Weg ist, wie wir in Gottes Reich kommen, wie wir in die Wahrheit kommen können. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und wenn Sie diese Schriftstelle lesen und den Kommentar dazu, auch in den jüdischen Kommentaren, und ich habe das auch selbst nachgeforscht, über 50 Jahre nun, und ich übertreibe es nicht, schauen Sie selbst. Und Sie werden sehen, dass das ein Ausdruck war, den die Juden gebrauchten, und der besagte, dass sie bindende Entscheidungen treffen konnten, aufgrund des Gesetzes Gottes. Die Führer sollten Entscheidungen treffen. Sie sollten nicht ein neues Gesetz erfinden, sollten nicht das Buch Mormonen erfinden oder ein völlig neues Testament. Sie wissen, was ich meine. Aber bindende Entscheidungen, diese treuen Diener Gottes sollten Entscheidungen treffen können unter der Leitung Jesu Christi. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Er würde sie unterstützen. Dann schlagen sie auf Kapitel 18 und Vers 15. Kapitel 18 und Vers 15. Sündigt aber dein Bruder an dir. Und hier geht es um Kirchenführung in Aktion. Wenn wir zum Beispiel einen Prediger haben, der einfach nicht tut, was ihm gesagt wird, und er lügt und allerlei Dinge tut, und wir müssen ihn überprüfen und handeln und Maßnahmen ergreifen, so können wir das nicht der gesamten Gemeinde mitteilen. Jedes Detail, jedes Fehlverhaltens, das ist nicht richtig. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir müssen es tun, und zwar in der Furcht Gottes. Und nachdem wir viel Rat eingeholt haben. Sündigt aber dein Bruder an dir, und es sind Sünden, die nur wenigen bekannt sind, wenn er zum Beispiel ein Ehebrecher ist, wie wir in 1. Korinther 5 lesen, oder wenn er immer betrunken ist oder ein Dieb, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Wenn er gegen sie sündigt, etwas von ihnen gestohlen hat oder mit ihrer Frau flirtet, oder was es auch sein mag, dann gehen sie zu ihm hin und reden sie mit ihm alleine. Das ist sicherlich richtig, sie sollten zu ihrem Bruder hingehen. Und manche Leute sagen, ja, wenn ich mit meinem Vorgesetzten nicht einverstanden bin, dann soll ich zu meinem Bruder hingehen und ihm erzählen. Das ist nicht, was es hier heißt. Sündigt er also gegen dich, und es handelt hier von einer persönlichen Sünde, nicht von einer administrativen Entscheidung. Es handelt hier von etwas, was wirklich Sünde ist. So geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch ein oder zwei zu dir von den Geschwistern. Und hoffentlich sind das glaubensfeste Geschwister. Und nicht nur ihre Kumpel, die sowieso glauben, was sie auch glauben. Damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Und so erzählen sie also diesen Menschen, und dieser Mann hat Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Sie können sagen, dieser Mann, den sie ja sehen, ist oft betrunken oder er flirtet mit meiner Frau oder tut dies und das. Und diese Menschen können sagen, ja, das haben wir auch gesehen. Und sie können ihm auch sagen, du hörst besser damit auf. Und wenn das nicht aufhört, dann muss man die Konsequenzen ziehen, und es kann sein, dass du aus der Gemeinde ausgeschlossen werden musst. Es geht also darum, dass tatsächlich jemand gesündigt hat. Es soll also von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Und dann Vers 17, hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Bedeutet das, dass jeder, der einen solchen Konflikt hat, sagen soll, Herr Meredith, nächste Woche möchte ich die Bekanntmachung geben? Nein, das tun sie natürlich nicht. Nein, sie bringen es vor die Führung in der Kirche, wie sie es auch als Muster sehen im ganzen Neuen Testament. So sage es also der Gemeinde. Hört er auch nicht auf die Gemeinde, also auf die Prediger, die die Gemeinde repräsentieren, so sei er für dich, was, vogelfrei? Jemand, der wie die Katholiken im Mittelalter als Feind verbrannt wurde? Natürlich nicht. Nein, man lässt ihn einfach gehen. Man soll zu ihm sagen, okay, du möchtest so leben wie die Welt? Dann tu das. Geh in die Welt. Du bist nicht mehr in der Gemeinde. Es gibt also keine Inquisition und keine Foltern. Er wird einfach aus der Kirche ausgeschlossen. Er ist dann nicht mehr in der Kirche. Er sei für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet. Und hier sehen wir wieder das Prinzip. Es geht um solche Entscheidungen. Das erklärt auch, was ich vorher gesagt habe. Was ihr auf Erden binden werdet, was ihr entscheidet, indem ihr für Christus entscheidet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, und es geht um diesen Zusammenhang, und manche Leute glauben, dass wenn sie zusammen auf eine Reise gehen, und beide sind in der Gemeinde, dann wird Christus mit ihnen sein. Ja, ich glaube, dass er mit ihnen sein wird, wenn sie versuchen, Christus zu dienen. Aber diese Schriftstelle handelt nicht davon. Hier geht es um Kirchenführung. Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, also unter Christi Autorität, da bin ich mitten unter ihnen. Hier haben wir also das Prinzip der Kirchenregierung. Erinnern wir uns an 1. Korinther 5, und wenn wir das nochmal aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 1, überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Schreckliche Dinge, Inzucht, Inzest, der sogar noch schlimmer als Ehebruch ist. Und ihr seid aufgeblasen, und Vers 3, ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, und Paulus konnte hier nicht anwesend sein und ein großes Gerichtsverfahren eröffnen, er holte sich die Informationen von zwei oder drei oder vielleicht mehr Menschen und versuchte, die Fakten zusammenzutragen. Und er vertraute ihren Berichten und entschied dann. Bin also gegenwärtig mit dem Geist und habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden. Er sollte aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Und in diesem Fall wurde er tatsächlich Satan übergeben. Zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Und das bedeutete, dass Satan tatsächlich hinter diesem Mann her war. Und er würde dann vielleicht an Krebs erkranken oder an irgendetwas Schrecklichem. Und wir wissen nicht, was genau geschehen würde, aber Gott würde mit ihm umgehen. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wenn wir Sünde in der Gemeinde belassen, dann verbreitet sie sich wie ein Krebsgeschwür. Man muss also damit handeln und kann es nicht auf sich beruhen lassen, sodass die Menschen untereinander Gerüchte verbreiten. Haben Sie schon gehört, dass Dr. Vinell dies und das getan hat? Ja, er ist ein Mensch und er ist ein sehr treuer Diener. Und Sie kennen auch die Schwächen von Herrn Ames. Und Sie wissen, dann geht es bla bla bla. Und Sie wissen, er ist auch ein Mensch, aber er ist auch sehr engagiert. In Gottes Kirche geht man nicht herum und verbreitet Klatsch und Tratsch. Wenn es eine wichtige Angelegenheit ist, dann sollten Sie zu dem Betreffenden hingehen oder zu mir kommen. Aber Sie sollten nicht umhergehen und murren wie die Kinder Israel. Eine solche Einstellung verbreitet sich nämlich. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Und dann am Ende des Kapitels, Vers 12, was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Wir sollen nicht die Welt draußen richten, das ist erst in Gottes Reich unsere Aufgabe. Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die, die draußen sind, richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Das ist das Gebot Gottes und das ist es, was wir tun sollten und auch tun müssen in der Gemeinde Gottes. Schlagen Sie dann bitte Kapitel 6 auf, 1. Korinther Kapitel 6, was ich oft vorlese. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 1. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wenn Sie einen Bruder haben in der Gemeinde, der Sie verletzt hat oder dessen Hund Ihre Katze aufgefressen hat oder was auch immer, dann gehen Sie zu ihm, bringen Sie es in die Gemeinde und nicht vor die Gerichte. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wir sind Geschwister, wir werden dafür vorbereitet, die Welt zu richten. Das ist unser Auftrag und deswegen müssen wir Gottes Regierung verstehen. Es ist nicht einfach etwas, was ihnen so gegeben wird. Wir müssen es verstehen. Die meisten von ihnen sind schon 5 bis 15 Jahre bei uns. Und in ein paar Wochen haben wir den 15. Jahrestag seit Beginn unserer Organisation. Und sie wissen, wir sind keine Diktatoren. Wir versuchen nicht, Leute rauszuschmeißen, sondern versuchen, ihnen zu helfen. Wir versuchen, sie bei uns zu behalten und tun alles, was in unserer Macht steht, solange es natürlich vernünftig ist. Wenn sie massive Probleme verursachen oder Spaltung hervorrufen, dann geht es natürlich nicht, aber wir versuchen, die richtige Einstellung zu behalten. Und sie sollten erkennen, dass wir hier sind, um uns vorzubereiten, dass wir die Welt regieren sollen. Das ist unsere Berufung. Also müssen wir über richtige Regierung nachdenken. Da können wir nicht sagen, ha, wir können das etwas lockerer nehmen und wir können dieses verwässern. Das dürfen wir nicht tun. Wir können nie einen entsprechenden Lohn haben, wenn wir jetzt schon Dinge verwässern, in Bezug auf die Grundlage der Regierung Gottes. Und das ist sehr wichtig, Geschwister. Die Heiligen werden die Welt richten. Und wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Wir müssen also diese Urteilsfähigkeit heranbilden und eine entsprechende Regierung in Gottes Kirche haben. Und Vers 4, ihr aber, wenn ihr über diese Dinge recht seid, nehmt solche, oder was das auch heißen könnte, warum nehmt ihr solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern? Warum geht ihr also vor Gerichte, um solche Sachen zu entscheiden? Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Wir müssen also verstehen, dass wir lernen müssen, wie man richtig regiert und richtig urteilt. Schlagen Sie nochmal Kapitel 1 auf, 1. Korinther Kapitel 1. 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 10. Paulus plädiert hier an die Geschwister. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Gottes Gemeinde sind über 300 verschiedene Sekten und Gruppierungen aufgespalten. Das ist nicht richtig, das ist nicht, was Gott möchte, sondern dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein. Spalten Sie sich nicht ab, sagen Sie, ich will dies und jenes tun und sagen Sie, ich will etwas anderes tun und ich nenne mich selbst zum Prediger. Und ich beginne hier meine kleine eigene Gruppe und ein anderer sagt das Gleiche. Wenn Gott das alles zulässt, diese Einstellung der Selbstzucht, diese Einstellung der Rebellion wird sich unter Gottes Volk verbreiten und so können sie nicht in Gottes Reich sein und treu unter Jesus Christus dienen. Er will eine solche Einstellung nicht haben und diese Einstellung muss bereut werden und sie muss überwunden werden, damit man in Gottes Reich sein kann. Bitte verstehen Sie das richtig und Gottes Wort erklärt das von Anfang bis zum Ende. Lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Und manche sagen, ich bin von Apollos und andere, ich bin von Kephas. Und heute sagen manche, ich gehöre zu dieser Gruppe und die anderen sagen, ich gehöre zu einer anderen Gruppe. Gott will das nicht. Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Paulus ermahnt sie also, aufzuwachen und nicht in diese Einstellung zu verfallen. Gehen Sie nun etwas zurück zum Ende des Römerbriefs. Paulus sagt in Römer Kapitel 16, Vers 16, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Die Gemeinde soll sich untereinander lieben. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Dann Vers 17, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ich gelernt habe, und euch von ihnen abwendet. Wir sollen uns also in Acht nehmen oder Acht geben auf diese Leute. Von daher kommt der Begriff Ächtung. Und dass wir uns von ihnen abwenden. Bedeutet das, dass sie in die Gemeinde kommen und wir reden einfach nicht mit ihnen? Nun, der Rest der Bibel sagt eindeutig, was wir machen sollen. Wir sollen sie aus der Gemeinde ausschließen. Man lässt sie also nicht kommen und wendet sich dann von ihnen ab, sondern lässt sie erst gar nicht in die Gemeinde kommen. Man soll sie ächten und den Kontakt vermeiden. Das gilt für diejenigen, die Spaltungen verursachen. Das ist ein Gebot Gottes. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und prächtiges Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Und manche von diesen Menschen können sehr süß reden. Und wenn ich rede, komme ich manchmal rüber wie ein Panzer, aber manche von diesen Leuten reden sehr sanftmütig. Sie können reden wie geschmiert und wunderbar argumentieren und sind auch sehr charmant, aber sie verführen die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Ja, sie hatten gelernt, gehorsam zu sein. Deshalb freue ich mich über euch, ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Versuchen Sie nicht clever zu sein und durch diese Argumentation hindurchzusteigen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten. Satan steckt hinter diesen Spaltungen. Er wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir müssen also die ausschließen, die Spaltungen verursachen. Das ist ein Gebot Gottes. Das müssen wir verstehen, Geschwister. Und Herr Armstrong hat oft gesagt, und Herr und Frau Apatien erinnern sich bestimmt daran, er hat oft gesagt, Gott wird keine Seele retten, über die er nicht herrscht. Sie haben das wohl auch gehört, Tom. Gott wird keine Seele retten, über die er nicht herrscht. Und sie müssen von Gott beherrscht werden, sich ihm unterordnen, sodass sie wissen, er ist ihr Führer, ihr Boss, ihr Herr und Christus ist ihr Herr. Und das ist sehr wichtig, dass sie nicht sagen, ich tue dies und tue das. Das ist nicht der Weg Gottes. Diejenigen, die Spaltung und Rebellion verursachen, haben einen anderen Geist. Sie sagen, ja, aber das ist das, was wir glauben, so und so. Sie werden in ein paar Jahren nicht da sein. Das will ich nur sagen, Geschwister. Wir lieben diese Leute. Sie sind nette Menschen, aber wenn sie nicht bereuen, dann können sie nicht dabei sein. Aber viele werden bestimmt bereuen. Sie werden verstehen, wenn die Dinge sich verschlimmern in der Welt. Sie werden auf den Boden der Realität zurückkommen. Aber wir müssen diese Grundlage verstehen und selbst auf dem Boden der Realität bleiben, mit Gottes Hilfe. Schlagen Sie nun bitte Offenbarung Kapitel 3 auf. Offenbarung Kapitel 3, das ist ein sehr vertrauter Bereich, aber es wird sicherlich hilfreich sein. Hier wird das Zeitalter von Sardis beschrieben. Die Gemeinde von Sardis, in der Herr Armstrong auch ordiniert wurde. Und Herr Armstrong sagte oftmals zu einigen von uns, diese Menschen hatten politisiert untereinander und hatten Komitees gegründet und hatten immer wieder besprochen, welchem Vorschlag würden eure Leute zustimmen und welchen Vorschlag würdet ihr unterstützen. Und sie spalteten sich auf immer wieder. Ich habe hier ein Buch, Die Geschichte der Kirche Gottes des siebten Tags von Richard Nichols. Und er ist ein Unabhängiger, er ist nicht in unserer Kirche, aber er hat dieses Buch geschrieben. Und ich dachte, es war sehr interessant, als ich dieses Buch durchblätterte und vor ein paar Wochen einen Teil davon gelesen habe. Und er beschreibt, was hier geschehen ist. Und er schreibt, für eine Zeit lang hat sich die River Road Church of God aus Eugene, Oregon, mit der Meridian-Gruppe zusammengetan, das ist Meridian, Idaho. Das war eine ihrer Splittergruppen. Und ihr Ursprung war auch eine Spaltung. Sie waren eine Abspaltung der Radio Church of God in Eugene, die angeführt wurde von den Ältesten Emil Heibel und J.O. Spires. Und ich hatte versucht, Herr Armstrong zu erklären, dass er Heibel nicht ordinieren sollte, aber das ist eine andere Geschichte. Ich hatte gesehen, worauf es Heibel ankam. Aber wegen ihrer Art der Einhaltung der Festtage war ihr Zusammenschluss mit der Meridian-Gruppe nur vorübergehend. Es gab Spaltungen, um örtliche Autonomie zu erhalten. Es gab Spaltungen wegen der Einhaltung von Festtagen, Spaltungen für dies und Spaltungen für das. Die Kirche Gottes des siebten Tags hat sich inzwischen um 180 Grad gedreht, als sie in den vergangenen Jahren eine unabhängige Bewegung gegründet haben und sie von allen abgespaltet haben. Und er beschreibt weiter die Spaltungen, die sie gehabt haben. Das ist es, was geschieht, wenn sie keine Regierung haben. Das ist nicht richtig und das ist auch nicht, was Gott will. Wenn sie eine starke Führungspersönlichkeit haben, einen anständigen Mann, nicht vollkommen, aber anständig, dann gibt es eine gewisse Stabilität und dann kann man ein wirkliches Werk tun. Das ist es, was Gott will und das ist auch, was Gott in seinem Reich haben will. Und ich hoffe, es bleibt so in dieser Kirche, wenn ich morgen sterben würde und Herr Ames oder Dr. Winnell oder jemand anderes übernimmt das Ruder, dann würde ich mir wünschen, dass sie alle zusammenbleiben und unter dieser Regierung arbeiten und das Werk weiterführen bis zur Rückkehr Jesu Christi und treu zusammenstehen als ein Team. Als Team zusammenstehend, nicht abgespalten und in Verwirrung zerstreut.
Und es gäbe viel mehr Einheit und man könnte viel mehr erreichen dadurch. Dann in Vers 7 wird der Engel der Gemeinde von Philadelphia beschrieben. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Und wie ich vor einigen Wochen erklärt habe, der Schlüssel Davids hat alles zu tun mit Gottes Regierung. Die meisten erinnern sich an diese Predigt. Der auftut und niemand schließt zu. Man geht also durch geöffnete Türen, wie das Radio, das Fernsehen, Druckmedien und so weiter. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Manche sagen, das Werk ist vorüber. Nein, es ist nicht vorüber. Wir hatten kürzlich Berichte, die meisten der neuen Interessenten haben kaum oder nie jemals von Herrn Armstrong gehört. Sie sind brandneu aufgrund unseres Programmes hinzugekommen. Und wir sind sehr dankbar dafür. Wir tun immer noch ein Werk. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir wollen also Gottes Wort bewahren und nicht verwässern. Und das schließt auch Kirchenregierung mit ein. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, und ich glaube, hier wird Bezug genommen auf sogenannte christliche Gruppen, die sich als geistig Juden bezeichnen, die es aber nicht sind, sondern lügen. Dass sie kommen sollen, zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Geschwister, wir haben noch immer einen weiten Weg zu gehen. Vielleicht haben wir noch 5 oder 10 oder sogar 15 Jahre. Und sie wissen, dass ich glaube, es sind eher 5 als 15 Jahre, bevor das Werk zu Ende ist, aber ich könnte mich irren. Aber wir nähern uns dem Ende und wir müssen ausharren. So will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, das ist die große Bedrängnis, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Wenn wir treu sind und im Geist von Philadelphia ausharren, und Herr Armstrong hat die Gemeinde von Philadelphia angeführt, und damals war sie im Grunde einheitlich und hat ein mächtiges Werk getan, denn anders als die Gemeinde von Sardes hat sie sich nicht dauernd aufgespaltet und wieder aufgespaltet. Und vor allen Dingen hatte sie die richtige Regierung. Und das ist ein wichtiger Grund, warum sie zusammengeblieben sind und sich nicht immer wieder aufgespalten haben. Verstehen wir das also? Wir müssen also ausharren. Mit der richtigen Regierung, mit der richtigen Botschaft vom Reich Gottes und mit der richtigen Lebensweise Gottes. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast. Haltet fest daran. Wir sollen also daran festhalten und nichts verwässern. Dass niemand deine Krone nehme. Lassen sie nicht zu, dass jemand kommt und ihnen sagt, ja, Kirchenregierung, das ist nicht so wichtig und bla bla bla. Nicht wichtig? Das ist einer der wichtigsten Aspekte überhaupt. Oftmals hat Herr Armstrong gesagt, bei all dem geht es um Regierung, Geschwister. Ich habe Ihnen das 10 oder 25 Mal sagen hören. Und viele von Ihnen haben Ihnen das auch vielmals sagen hören. Denn er redete von einem kommenden Reich und ein Reich handelt von einer Regierung. Es ist also eine sehr wichtige Angelegenheit. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Wenn wir also überwinden, wenn wir ausharren in der wahren Kirche Gottes und die richtige Regierung haben und uns Gott unterordnen in der Furcht Gottes und Gottes Werk tun und zusammenbleiben, treu gegenüber Gottes Regierung, nicht untreu. Wenn wir ihm zeigen, dass wir treu sind und nicht untreu wie Satan, der Teufel, dann heißt es, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und es soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem. Da geht es um einen bestimmten Titel, den wir für alle Ewigkeit haben sollen, in Gottes Reich. Hier geht es also um ein Amt, um eine Verantwortung, um einen Rang, wenn Sie so wollen. Ich will auf ihnen schreiben meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er spricht also zu uns, und ich spreche zu ihnen in Christi Namen. Und ich sage Ihnen, Geschwister, dieses Thema der Regierung Gottes ist absolut von grundlegender Bedeutung. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass wir die richtige Regierungsform haben, dass wir von ganzem Herzen bemüht sind, sie auf die richtige Weise umzusetzen, mit Weisheit und unter Hinzunahme von vielen Ratschlägen, in Liebe, aber es ist wichtig, dass wir es auf die richtige Weise tun und die richtige Form der Regierung haben. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Und das ist der Schlüssel dazu, zusammenzubleiben. Es ist der Schlüssel zur Einheit und es ist der Schlüssel dazu, in Gottes Reich zu sein. Das ist wirklich der Fall und ich hoffe, Sie verstehen das. Und wir können ihnen helfen, bis ans Ende auszuharren. Auszuharren in dem, was wir gelernt haben durch Gottes Apostel und diese Kirche, die dieses Werk heute fortführt.